Also als ich jung war, und das ist eine Zeit her, gebe ich offen und ehrlich zu, da habe ich ich wollte irgendwie an Frauen rankommen, habe ein bisschen mit Alkohol rumexperimentiert, was man halt so macht, ja. Aber heute gehen die Jugendlichen scheinbar auf einen Nachhaltigkeitsgipfel. Es gibt den ersten Weltjugend-Nachhaltigkeitsgipfel. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ein Jugendlicher auf so einem Weltjugend-Nachhaltigkeitsgipfel macht. Ist aber kein Problem, denn ich habe jemanden, den ich fragen kann, Dr. Jobst Heitzig. Guten Tag erstmal.
Hallo, Herr Wursch.
Mathematiker am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sagen Sie doch mal eingangs, was ist sinnvoller? Versuchen, an irgendeine Frau ranzukommen in dem Alter und ein bisschen mit Alkohol rumzupanschen oder auf den Nachhaltigkeitsgipfel zu gehen?
In dem Alter von 17, das sind die meisten Teilnehmer so ungefähr, denke ich, macht beides total viel Sinn. und es schließt sich ja auch nicht aus. Wenn man viel weiß über die Zukunft und wie es werden wird, dann haben wir auch schon ein Gesprächsthema.
Okay, was ist der Weltjugend-Nachhaltigkeitsgipfel?
Ja, also ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen, aber es ist im Wesentlichen so, Jugendliche aus aller Welt kommen her in das schöne Berlin und in diesem Fall auch nach Potsdam einen Tag, um zu lernen, was es überhaupt mit diesem Begriff Nachhaltigkeit, der ja jetzt 300 Jahre alt geworden ist, auf sich hat. Und das ist vor allem deshalb wichtig, weil es sie unmittelbar betreffen wird in der Zukunft. Denn das, was wir jetzt mit dem Klima machen, das hat natürlich Auswirkungen, wenn diese Jugendlichen erwachsen sind. Und das hat alles mit Nachhaltigkeit zu tun, denn je nachhaltiger wir wirtschaften, desto besser wird es dem Klima und dann eben auch den Menschen gehen in der Zukunft.
Da wird also erst dolle quergedacht, ja. Und in dem Fall auch über unser Klima. Wir haben ja ein kleines Klimaproblem, das dürfte inzwischen der Letzte auch mitbekommen haben. Ich sag jetzt mal, abschmelzender Polarkappen, Erderwärmung und so weiter und so fort. Und die Herangehensweise ist immer dieselbe. Sie haben da jetzt einen neuen Weg, wurde mir erzählt. Wie sieht denn der aus?
Naja, ich habe im Wesentlichen vielleicht einen neuen Weg eingeschlagen, das Thema zu vermitteln, denn wie Sie schon richtig sagen, eigentlich hat es der Letzte mitbekommen, trotzdem gilt ja nicht Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, irgendwie passiert trotzdem nicht genug. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Und das hat damit zu tun, dass man ganz viele Akteure hat, die hier eine Rolle spielen. Das sind einerseits die großen Länder, aber eigentlich sind es auch Lobbygruppen und Industrie und aber auch NGOs. Und alle haben ein bisschen andere Interessen. Und dieses strategische Hin und Her taktieren, wer nun schließlich das Problem lösen soll und wer wie viel von den Kosten bezahlen soll, das führt so ein bisschen in der Anfangsphase noch zu zögern und dazu, dass weniger passiert, als passieren könnte.
Sie haben da den Begriff des Klimagefängnisses eingeführt. Also das heißt, die Big Player, ob es jetzt Merkel, Obama oder wer auch immer, Japan, China, Russland, die betrachten Sie als Gefangene. Und als Gefangene, was machen die als Gefangene eigentlich?
Ja, das kommt so ein bisschen daher, dass viele Ökonomen immer behaupten, das Klimaproblem sei so ähnlich wie das sogenannte Gefangenendilemma. Gefangenendilemma, das ist im Prinzip wie beim Putzen in der WG. Alle wissen, es wird dreckiger und man müsste putzen, aber keiner will es tun und alle hoffen, dass es die anderen machen. Und sobald einer geputzt hat, dann ist der Anreiz für die anderen zu putzen noch geringer. Das behaupten also viele Ökonomen. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Es ist ein bisschen eher wie bei einem Gefangenenausbruch. Sobald einer angefangen hat, den Wärter zu attackieren, wird es für die anderen plötzlich attraktiv mitzuhelfen. Nur der Erste, der geht halt ein großes Risiko ein und die Frage ist dann, wer macht den ersten Schritt? Sobald aber einer angefangen hat, kann man darauf hoffen, dass die anderen mitmachen. Und wir denken eher, dass es so ist. Und das
ein umgekehrter Klima-Broken-Windows-Effekt sozusagen.
Ja, das kann man so sehen.
Und was ist jetzt die Lehre, die wir daraus ziehen, auch für die Zukunft und für unser Klima?
Ja, man kann so ein bisschen die Lehre daraus ziehen, dass man nicht darauf hoffen darf, dass auf einen Schlag plötzlich sich alle großen Big Player einigen, das Problem zu lösen, sondern dass man im Kleinen beginnen muss. Auf kleiner Ebene, vielleicht sogar auf lokaler Ebene, ein bisschen was tun, ein bisschen kooperieren mit anderen, vielleicht ein bisschen den Lebensstil ändern, weniger Fleisch essen, weniger fliegen. Und diese Dinge können wachsen in regionale Zusammenarbeit zwischen Städten zum Beispiel bei Energieerzeugung. Und das kann dann auf Länderebene weitergehen und dann schließlich auf Weltregionsebene. Und am Ende kommt vielleicht ein großer Klimavertrag zustande, aber das ist nicht der erste Schritt.
Und all diese Dinge werden verhandelt, diskutiert und so weiter auf dem ersten Weltjugend-Nachhaltigkeitsgipfel, unter anderem auch mit Dr. Jobst Heitzig, Mathematiker am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank für das Interview. Wiederhören.
Ja, danke. Tschüss.